Das ist ein Begriff der Medien der damaligen Zeit, die natürlich mit Cosa Nostra gespielt haben, es mit den Kaschrut in Verbindung gebracht haben. Dieser Begriff wurde niemals verwendet von den eigenen Leuten. Der Begriff kam in den 40er Jahren auf, etwa zeitgleich mit dem Begriff Murder Inc., Mord GmbH für die Polizeistruktur des Syndikats. Es ist wissenschaftlich und auch historisch besser, von dem Syndikat zu sprechen in New York, als von der Cosa Nostra. Die Gang aus Brownsville in Brooklyn, die als Murder Inc. bekannt wurde, hatte zum Beispiel überhaupt keinen Namen. Es war die Polizeieinheit der Mafia damals, aber es gab keinen Begriff dafür. Das heißt, diese ganzen Begriffe stammen aus den Medien der damaligen Zeit. Und bei einem Begriff wie Cosa Nostra kann man durchaus vermuten, dass es das amerikanische Pendant der Bild-Zeitung war.
Jetzt haben wir den Namen so ein bisschen umrissen. Ich habe mich im Vorfeld in der Vorbereitung des Interviews tatsächlich gefragt, was begrifflich schärfer wäre, ob man von einer jüdisch geprägten Mafia sprechen sollte oder direkt von einer jüdischen Mafia, weil ich beides so recht munter durcheinander gelesen habe und deswegen die Frage direkt an dich weitergestellt. Jüdische Mafia oder jüdisch geprägte Mafia?
Tatsächlich ist jüdische Mafia treffender. Die Teilnehmer, die Gangster, die Auftragsmörder, aber auch die großen Organisatoren waren Juden und fühlten sich auch als Juden. Würde man von einer jüdisch geprägten Mafia sprechen, würde es eine Dominanz der Juden in diesen Strukturen suggerieren, was dem nicht war. Es war zu dieser Zeit in der Hochphase, in den 30er Jahren, Hochphase des Syndikats, war es eine Zusammenarbeit der ehemals italienischen Gangs und der jüdischen Gangs, die im Syndikat gleichberechtigt gearbeitet haben.
Du hast jetzt gerade schon eine zeitliche Verortung festgenommen, da von einer Hochphase in den 30er Jahren gesprochen. Da sind wir ja generell so in den USA der 20er und 30er Jahre, auch in Zeiten der Prohibition. Gibt es denn diesen Zusammenhang, salopp gesagt, Alkoholverbot und Entstehung einer jüdischen Mafia?
Vielleicht sollte ich noch ganz kurz sagen, dass der Begriff jüdische Mafia sich tatsächlich auf, was man auf Englisch Blue-Collar-Crime bezieht. Das heißt Straßenschläger, Straßengangs, nicht die organisierten Finanzstrukturen. Die Prohibition hatte dahingegen einen Zusammenhang, dass die Prohibition eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für das organisierte Verbrechen war. Mit der Einführung des Alkoholverbots 1919 bzw. 20, mit der Verabschiedung des Verfassungszusatzes, wurde diese gesamte Industrie in die Illegalität gestoßen. Und man muss sehen, dass der Alkoholverkauf in Detroit zum Beispiel damals der zweitgrößte Sektor der Wirtschaft war nach dem Automobilbau. Der Vorteil für die Gangs war erstens, das Produkt war fast auf einen Schlag illegal. Und nicht nur der schwere Alkohol, der starke Alkohol, wie man es gedacht hatte, sondern Alkohol generell. Und das heißt, man hat ein Produkt, was bereits eingeführt war, was sehr beliebt war, was man nicht künstlich erstmal pushen musste, wie Heroin, Kokain zu dieser Zeit für seine gesundheitlichen Wirkung. Und man hatte eine Klientel, eine unglaublich große Erwachsenenklientel in den Vereinigten Staaten. Und man hatte die Illusion, was sehr wichtig war für die Gangs, der respektablen Kundschaft. Das heißt, man musste sich nicht schlecht fühlen. Es war ein ungerechtes Gesetz und wer Alkohol kaufte, musste sich nicht als Verbrecher fühlen, was er natürlich war unter diesem Gesetz. Das wiederum führte dazu, dass die Gangs eine besondere Entwicklung durchmachen mussten. Weg von der Straßenkriminalität hin zur respektierten und jovialen Restaurantkultur. Das heißt, der Kunde durfte nicht erfahren, was im Hintergrund ablief. Es durfte nicht zu viel Gewalt präsentiert werden nach außen. Man musste professionell werden. Das führte dazu, dass dieser gesamte Sektor der illegalen Alkohol, des Schmuggels, des Ausschanks, des Verkaufs auch sehr von einer Büromentalität abhing, die die Gangster entwickeln mussten. Damit auch die Professionalisierung und Amerikanisierung dieses ganzen Berufszweiges. Ist vielleicht zu sehen, interessant zu sehen, dass zu Beginn der Prohibition der sakrale Wein für den Religionsbedarf davon ausgenommen war. Das heißt für die katholische Messe und für den jüdischen Schabbat. weshalb die Dominanz der katholischen Gangs, irisch, italienisch, sehr stark war, genauso wie die Dominanz der jüdischen Gangs. Der Vorteil für die jüdischen Gangs war, dass der Wein nicht in der Synagoge getrunken wird, sondern zu Hause beim Gottesdienst. Man wurde mit Wein beliefert, es wurden Rabbiner beliefert, die vorher keine Rabbiner waren. Es wurden jüdische Gemeinden beliefert, die es vorher nicht gab, sodass dieser erste Schritt, dieser erste Halt in diesem illegalen Handel in der Religion begründet war und die Dominanz der Katholiken und der Juden auch erklärt.
Auf jeden Fall eine bemerkenswerte Verquickung irgendwie von Religiosität oder scheinbarer Religiosität und Pragmatismus, nenne ich es mal. Wir sind ja jetzt schon relativ ad hoc in das Thema eingestiegen. Vielleicht wäre es wichtig, an der Stelle nochmal zu klären, wo das, wovon wir jetzt schon als jüdische Mafia gesprochen haben, überhaupt in was hatte das seinen Ausgangspunkt? Und offensichtlich hat ja eine sehr schnelle Professionalisierung auch eingesetzt und stattgefunden und wie da die Entwicklungslinien sind.
Wir reden hier bei diesem Vortrag über die jüdische Mafia von New York. Es gab natürlich auch eine Mafia in Warschau, in Odessa, in Berlin. Das bekannte Beispiel, was man nie in Verbindung bringt, ist das Rottwelsch, diese jiddische Gaunersprache, die ihren Ursprung in der organisierten Kriminalität in Deutschland und Osteuropa hat. In New York war es durchaus ein Ergebnis der Masseneinwanderung seit 1880. Man schätzt, dass zwischen 1881 und 1924, als die freie Einwanderung eingeschränkt wurde, 2 bis 3 Millionen Juden kamen. Viele davon hatten natürlich auch nicht genügend finanzielle Mittel, um deutlich weiter in die Vereinigten Staaten zu kommen als New York. Das heißt, man landete am ersten Punkt der Ankunft, das war die Lower East Side. Das war immer schon ein Einwanderungsviertel gewesen, zuerst für Deutsche, dann für Iren, dann für Juden. Und Juden waren um die Jahrhundertwende so zahlreich, dass die Bevölkerungsdichte in der Lower East Side deutlich höher, etwa 3-mal so hoch war, wie es heute in Bombay ist. Das Einwandererviertel war von einem jiddischen Leben sehr geprägt. Das heißt, es gab Theater, es gab die Möglichkeit, in die Synagoge zu gehen, ein jiddisches Leben zu führen. Aber gleichzeitig war es ein Slum mit Arbeitslosigkeit, mit Überbevölkerung. Es wurden Stühle vermietet, um dort zu schlafen. Und jeder Slum ist auch ein Nährboden für Kriminalität, natürlich. Die Kriminalität entwickelte sich eigentlich zweigleisig in diesem Slum. Auf der einen Seite die Jugendkriminalität, Kinder, die keinen gesellschaftlichen Halt von ihren Eltern bekommen konnten, weil sie sich in dieser Gesellschaft überhaupt nicht auskannten, bildeten Gangs mit Kleinkriminalität. Auf der anderen Seite bereits Erwachsenenkriminalität mit illegalem Glücksspiel, mit Drogen und so weiter. Allerdings gab es um 1910 auch noch einen sehr starken Einfluss der nicht-jüdischen Gangs. Das wurde erst verändert um 1910 mit Monk Eastman. Edward Ostermann hieß er, der als erster die Lower East Side von irischen Gangs gesäubert hat, so muss man es heute sagen. Das Ganze war ein Prozess über die nächsten 10 Jahre, bis Juden in der Lower East Side die dominierende Macht unter den Gangs hatten. Also im Prinzip ist es die normale Adaption einer Einwanderungsgesellschaft, erst eigene Strukturen zu gründen, in denen man sich zurechtfindet und sich dann der Masse zu öffnen. Das kam mit der Prohibition und mit einem bestimmten Namen, das war Arnold Rothstein, der Sohn eines Fabrikbesitzers, der sich dagegen entschieden hat, in der Fabrik zu arbeiten, sondern vielmehr auch organisierte Kriminalität betrieb und die Notwendigkeit erkannte, sich zu professionalisieren und den amerikanischen Gegebenheiten anzupassen. Er war der Mentor von späteren extrem einflussreichen Persönlichkeiten. Und da ist interessant sowohl Meyer Lansky, ein Jude, und Lucky Luciano, Charles Lucky Luciano, ein Italiener. Was er ihnen mitgab, war nicht nur die Professionalität, sondern auch den Zwang eigentlich für Geschäfte, nationale und ethnische Grenzen aufzubrechen. Er wurde 1928 ermordet, das war Pech für ihn, aber seine Protégés waren frei, konnten sich weiterentwickeln. Und 1929 gab es eine große Aktion unter den Gangs in New York, nannten sich die Castellammarese Wars, beziehungsweise Wars of the Jews. zur gleichen Zeit, kein Zufall. Und in diesen Kriegen ging es darum, die Altweltbosse abzusetzen. Bei der Mafia bedeutet es natürlich immer, sie umzubringen. Und man hatte damals schon überlegt, diese Altweltbosse setzten die alten Strukturen aus Europa über das Geldverdienen. Das ist nicht machbar, nicht in Amerika. Und sie setzten vor allem die ethnischen Grenzen über das Geldverdienen. War auch nicht machbar. So gab es einen genialen Schachzug. Lucky Luciano entmachtete die italienischen Bosse, Meyer Lansky die jüdischen, indem man über Kreuz die Auftragsmörder schickte. Die Juden schickten die Italiener, die man nicht kannte, und die Italiener schickten die Juden, die man nicht kannte. Nachdem diese Situation bereinigt war, kam es zu einer Neugründung 1931. Und zwar wurde das Syndikat gegründet. Das Syndikat war eine Art Vorstand des organisierten Verbrechens in New York nach den Gepflogenheiten einer jeden anderen Firma. Das heißt, es gab Spezialisierung, es wurden Aufträge ausgegeben, man könnte sie auch als Lehen bezeichnen. Juden und Italiener hatten gleichberechtigtes Mitspracherecht. Lehen ging zum Beispiel an Meyer Lansky und Bugsy Siegel selbst. Da ging es um das Glücksspiel außerhalb von New York. Das betrifft Kuba, die Bahamas und vor allem Las Vegas. Las Vegas war noch der kleine Ort in der Wüste, wo Glücksspiel legal war, aber noch niemand hatte es ausgebeutet, weil es einfach Wüste war. So dass der jüdische Zweig der Mafia, Bugsy Siegel war es, nach Las Vegas geschickt wurde, um das erste Syndikat Casino aufzubauen, das Flamingo, was das Vorbild für alle weiteren Casinos wurde. Das ist auch so ein bisschen das Erbe der jüdischen Mafia.
Das war ein sehr beeindruckender Abriss, gerade, sage ich mal, der Entstehung, der Professionalisierung, das, was wir hier jüdischer Mafia nennen. In der Ankündigung von deinem Vortrag findet sich ein Verweis auf den Umgang der jüdischen Mafia mit den Nazis in der USA. Da bin ich das erste Mal hellhörig geworden. Und gleichzeitig haben diese Strukturen ja in einer Zeit gewirkt, wo man in Europa einen sich ausbreitenden Faschismus hat, bis hin in die komplette irgendwie Unterwerfung des halben Kontinents unter einen NS-Faschismus. Wie sind da Zusammenhänge? Gab es Bezüge, Aktivitäten irgendwie gegen Faschismus, gegen Antisemitismus seitens dieser jüdischen Mafia?
Die 1930er Jahre waren die Hochphase der deutschen Propaganda in den Vereinigten Staaten. Es floss sehr viel Geld, um die sehr große deutsche Minderheit zu mobilisieren und auch für Hitler-Deutschland zu aktivieren. Es gab sehr viele Organisationen wie den German-American Bund, den Friends of New Germany 1933, Free Society of Teutonia und die Silver Legion of America. Man vergisst sehr leicht, dass auch der Antisemitismus in den Vereinigten Staaten in einer Hochphase war, nicht nur in Europa. Sodass es Ideologien gab, die sich verbanden. Und gerade der Nationalsozialismus versuchte, in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen, über den Ku Klux Klan zum Beispiel auch Einfluss auf die Politik zu bekommen. Sehr aktive Persönlichkeiten wie Charles Lindbergh, die offiziell gegen Juden, man muss schon fast sagen, Hetzte oder Mr. Ford von den Autos. Und eine der Reaktionen war auf die großen Versammlungen der Nazis in New York, New Jersey, in den großen deutschen Siedlungszentren, die gleichzeitig auch große jüdische Siedlungszentren waren, war in der Erinnerung von Meyer Lansky beschrieben, dass eines Tages Rabbi Stephen Wise auf ihn zukam und ihn fragte, ob er als Mafia-Vertreter, als wichtigster Mafia-Vertreter der Juden, ob er nicht etwas einwirken könnte auf die Nazis. Und in den Lebenserinnerungen sagt Meyer Lansky, er hat ihn nur gefragt, wie weit soll es denn gehen? Der Rabbi hatte gesagt, bitte keine Toten. Und dann beschreibt Meyer Lansky sehr schön, wie er in verschiedene Veranstaltungen der Nazis ging, die Türen schloss mit seiner Band, mit seiner Gang, nachdem sie reingekommen waren, sich in die Mitte stellte, sagte, wir sind Juden, und dann seinem eigentlichen Beruf nachging. Und es stimmt, es sind keine Menschen gestorben, es wurden sehr viele Knochen gebrochen, Schädel gebrochen, aber es sind keine Menschen gestorben. Und der Grundgedanke dahinter war, den wehrhaften Juden in New York zu zeigen. Kein Juden, der zurücksteckt. Es ist auch interessant, dass die italienischen Gangs auf ihre eigene Art gegen Mussolini auch gekämpft haben, indem sie Waffen geschmuggelt haben für den Widerstand nach Italien. Die jüdischen Gangs schmuggelten Waffen für den Widerstand nach Palästina. gegen die Briten damals, die sich verbaten, dass Flüchtlinge aus Europa nach Palästina kommen. Sie brachen es ein wenig auf. Es gab verschiedene Möglichkeiten für die Gangs, sich zu engagieren. Man muss natürlich daran denken, dass Meyer Lansky diese Lebenserinnerung schrieb, als er versucht hatte, nach Israel zu kommen. Er ist der einzige Jude in der Geschichte Israels, der unzweifelhafte Jude, der nicht in das Land einreisen durfte. Letztendlich. Das heißt, es war schon eine gewisse Selbstdarstellung. Aber es stimmt, es gab Zusammenstöße, sehr starke Zusammenstöße zwischen Gangs und deutschen Nazis. Ein anderes Beispiel ist Abner Longy Swillman. Von ihm heißt es, es war der Mafia-Pate von New Jersey. Von ihm heißt es, dass wann immer die Nazis aufmarschierten und gegen Juden skandierten, kamen die Leute der Nachbarschaft und sagten auf Jiddisch, hol der Langer, hol den Lang. Das heißt, Abner Swillman kam dann mit seiner Gang und machte deutlich, dass eine Grenze erreicht war, die man nicht überschreitet.
Beeindruckendes Beispiel jüdischer Selbstermächtigung, würde ich meinen. Es gibt ja, ich sag mal, mafiöse Strukturen, sei es jetzt die Cosa Nostra, sei es eine japanische Yakuza, chinesische Triaden. Das sind alles Strukturen, wo man sagt, dass die bis heute, bis in die Gegenwart tätig sind, die zum Teil weltweit organisiert sind. Ist schon angeklungen, dass das bei der Cosa Nostra, wie sie jetzt per Fremdzuschreibung genannt wurde, nicht der Fall ist.
Der Stand der Dinge ist, dass es immer noch nicht der Fall ist. Und zwar ist die Cosa Nostra, wenn wir jetzt den Begriff verwenden, dem eigenen Erfolg zum Opfer gefallen. Anders als bei den Italienern haben jüdische Gangsterbosse ihren Beruf nicht weiter vererbt. Sie waren daran interessiert, dass ihre Kinder respektable, schon sehr gut bürgerliche Berufe auch ergriffen. Viele der Kinder sind Journalisten geworden, sind Staatsanwälte geworden, sind auch Polizisten geworden und haben sich davon entfremdet. Es wurde nicht als Schande wahrgenommen für sich selbst, aber schon als eine Art Schande für die Kinder, weshalb es einfach nicht vererbt wurde. Und es gibt natürlich auch nicht mehr dieses große Einwandererviertel, aus denen sich die Nachwuchsgangster rekrutieren konnten. Die jüdische Bevölkerung in den Vereinigten Staaten ist sehr adaptiert, nicht assimiliert, sehr adaptiert, sehr gutbürgerlich, sehr kleinbürgerlich zum Teil, aber dieses Phänomen des jüdischen Blue-Collar-Crime ist nicht mehr aktuell.